SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Wir haben nur eine Erde und auf dieser ist es in Sachen Umwelt- und Ressourcenschutz bereits mindestens 5:05, warnen viele Wissenschaftler schon seit langem. Jetzt scheinen weitere Beweise für diese Hiobsbotschaft vorzuliegen. Die Menschheit hat auf der Erde inzwischen 6 von 9 planetarischen Grenzen überschritten. Das ist in einer Studie im Fachblatt Science zu lesen. 29 Forscherinnen und Forscher haben zum ersten Mal alle diese Grenzen vollständig beschrieben. Was da genau untersucht wurde, mit welchen Ergebnissen? Das erläutert Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.
Anlass zur Sorge sehen die Wissenschaftler vor allem beim Verlust der biologischen Vielfalt. Sie sei eine Art Rückversicherung, die Fähigkeit, Störungen in anderen Systemen auszugleichen. Besonders hier bewege sich die Menschheit mit hohem Risiko voran. Aber auch bei der Belastung durch Düngemittel, Klimagase, Chemikalien, Kunststoffe und Radioaktivität seien die Grenzen überschritten. Sowie bei der Abholzung und bei der Wassernutzung. Bereits 2-mal wurden ähnliche Berechnungen angestellt, 2009 und 2015. Mittlerweile aber liegen mehr Daten und Studien vor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben die Situation vor der Industrialisierung als das stabile System, das die Entwicklung der Menschheit möglich gemacht habe. Sie vergleichen das mit dem Heute und schreiben die Entwicklung in die Zukunft fort. Die Definition der Grenzen, die diesem Konzept zugrunde liegen, ist schwierig und nicht unumstritten. Die Autoren nennen ihre Arbeit einen erneuten Weckruf an die Menschheit, dass die Erde bald keine sichere Basis mehr sein könnte.
Und dazu gehören auch die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Die erschreckenden Folgen erleben wir gerade im Osten Libyens. Dort wüteten am Wochenende schwere Unwetter und wegen der hohen Wassertemperaturen des Mittelmeers ergossen sich extrem große Mengen Regen über der Region. Mit am schlimmsten betroffen ist die Küstenstadt Darna. Der Bürgermeister geht von 18.000 bis 20.000 Toten aus. Einzelheiten von Moritz Behrendt.
Ein Notfallteam der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen soll heute in Darna eintreffen. Es gehe darum, den medizinischen Bedarf zu ermitteln und dem libyschen Roten Halbmond medizinische Notfallausrüstung und Leichensäcke zu übergeben, teilte die Organisation mit. Das deutsche Technische Hilfswerk kündigte an, im Laufe des Tages Zelte, Feldbetten, Decken und Stromgeneratoren in das Katastrophengebiet zu liefern. Nach Angaben der Vereinten Nationen arbeiten die beiden konkurrierenden Regierungen Libyens zusammen, um die Hilfe zu koordinieren. Rettungskräfte aus den Nachbarländern Ägypten und Tunesien sind bereits in Darna im Einsatz, ebenso wie Teams aus der Türkei, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist weiterhin schwer zu überblicken. Nach Angaben der ostlibyschen Regierung wurden mehr als 3000 Tote beerdigt. Mehrere tausend Menschen werden noch vermisst. Am Sonntag waren durch Starkregen 2 Dämme in den Bergen oberhalb von Darna gebrochen. In Libyen wird inzwischen die Kritik lauter, dass die Dämme jahrzehntelang nicht gewartet wurden und die Region um Darna von den Regierenden vernachlässigt wurde.
Eine weitere Naturkatastrophe im Norden Afrikas ist das Erdbeben in Marokko südlich von Marrakesch. Viele Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Für heute ist ein Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes geplant. Eine Maschine mit mehr als 36 Tonnen Fracht soll am Morgen vom Flughafen Leipzig-Halle aus nach Marokko starten. Die Zahl der Todesopfer gibt das marokkanische Innenministerium mit knapp 2.500 an. Rund 5.600 Verletzte seien registriert worden. Beide Staatschefs sind international isoliert, der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Und weil im demokratischen Ausland sich kaum noch jemand mit ihnen trifft, wollen die beiden Diktatoren ihre Zusammenarbeit ausbauen. Putin hat deshalb eine Einladung Kims nach Nordkorea angenommen, das berichtet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Putin und Kim hatten sich gestern auf dem Weltraumbahnhof Vostochny im Osten Russlands getroffen. Indirekt wurden Gespräche über nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland bestätigt. Es sind unhaltbare Zustände in der Stuttgarter Ausländerbehörde, keine Frage. Menschen kampieren vor dieser Behörde die ganze Nacht, um einen Termin zu bekommen. Wochenlange Wartezeiten, bis wichtige Dokumente vorliegen, sind kein Einzelfall. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen hatte die Zustände als Schande bezeichnet. Eine Kritik, die die Stadt Stuttgart so nicht gelten lassen will. Christian Spöcker berichtet.
Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Meyer entgegnete, Schimpfen helfe nicht weiter, man müsse die Gründe der komplexen Lage näher betrachten. Überlastete Ausländerbehörden seien kein spezielles Stuttgarter Problem, so Meyer in einer Mitteilung. Überall steige die Arbeitslast, aber es gebe zu wenig Fachpersonal. Mit Blick auf die Kritik der Landtagspräsidentin fügte Meyer hinzu, Stuttgart freue sich, wenn das Land die stark belasteten Kommunen unterstützen könne. Stuttgart sei außerdem für konstruktive Lösungsvorschläge von Arras offen. Die Stadt werde jedenfalls bis Jahresende 17 freie Stellen neu besetzen und erhoffe sich dadurch eine spürbare Erleichterung.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken im Wechsel, es soll fast überall trocken bleiben. Nur im Süden von Baden-Württemberg Richtung Allgäu und östlicher Bodensee sind vereinzelt noch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wie kann bei einer Katastrophe das Schlimmste verhindert werden? Nun, die Menschen müssen einfach rechtzeitig informiert werden. Das klingt simpel, doch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Norden von Rheinland-Pfalz vor gut 2 Jahren hat gezeigt, dass eine Warnung zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Technik nicht funktioniert und Informationsketten unterbrochen sind. Bund, Länder und Kommunen haben deshalb den bundesweiten Warntag ins Leben gerufen, an dem die Warnsysteme getestet werden und an dem geschaut werden soll, wo Nachbesserungsbedarf besteht. Heute wird um 11 Uhr dazu ein Probealarm ausgelöst. Darüber habe ich mit Frank Roselieb gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Krisennavigator-Instituts für Krisenforschung in Kiel. Herr Roselieb, in der Vergangenheit hat es viel Kritik an der Technik gegeben. Der Warntag 2020 war ein Fiasko. Inzwischen soll sich vieles verbessert haben. Sehen Sie das auch so?
In Teilen schon. Nach dem Fiasko beim Warntag im September 2020 hat man den Folgewarntag 2021 dann ja abgesagt und den dann schließlich im Dezember 2022 nachgeholt. Aber auch da zeigten sich noch deutliche Probleme. Man hat rund 90% der Menschen in Deutschland irgendwie erreicht, aber nur gut die Hälfte, also 54% über das Cell Broadcast, das ja zuvor groß angekündigt wurde. Und das war natürlich für die Menschen schon recht enttäuschend. Damals warteten insbesondere die Menschen im Südosten Deutschlands, also beispielsweise in Bayern, aber auch viele Telekom-Kunden vergeblich auf die Warnmeldung. Und da bin ich sehr gespannt, ob es in diesem Jahr wirklich besser läuft.
Cell Broadcast haben Sie gerade angesprochen. Mit diesem System soll heute zum 2. Mal gewarnt werden. Alle eingeschalteten Handys erhalten dann automatisch eine Nachricht. Ist für Sie Cell Broadcast trotz der Probleme beim 1. Warntag in diesem Jahr eine ausgereifte Technik?
Cell Broadcast wird seit vielen Jahren ja schon im Ausland sehr erfolgreich eingesetzt, beispielsweise in Holland. Und die hat in der Tat verglichen mit anderen Warnmitteln etliche Vorteile. Erstens ist man dabei geografisch sehr präzise. Das heißt, man warnt also bezogen auf einzelne Funkzellen. Und dadurch werden viele unnütze Massenwarnungen verhindert. Die würden die Nutzer sonst eher nerven, sodass man darauf irgendwann gar nicht mehr achten würde. Zweitens ist es so, dass Cell Broadcast hier über die Mobilfunkbetreiber läuft und deren Systeme, weil sie eben im Dauereinsatz sind, die arbeiten für gewöhnlich deutlich zuverlässiger als Warn-Apps. Die kommen da nur gelegentlich zum Einsatz. Und wie wir an der Nina-Warn-App im Ahrtal gesehen haben, funktionieren sie auch manchmal dann einfach nicht, also geben keinen Alarm. Dann ist es drittens so, dass die Technik recht anspruchslos ist. Das heißt, auch ohne Smartphone mit einem einfachen Tastenhandy sollten sie im Regelfall gewarnt werden. Gleichzeitig ist es aber eine sehr innovative Technik. Also wenn sie beispielsweise erst später in das betroffene Gebiet fahren, dann bekommen sie trotzdem nachträglich sozusagen eine Nachricht auf ihr Handy geschickt. Und das Ganze läuft auch sprachübergreifend. Also wenn sie sich als Franzose mit ihrem eigenen französischen Handy in Rheinland-Pfalz aufhalten, dann wird die Nachricht trotzdem direkt in ihrer Landessprache, je nach Sprachauswahl ihres Handys, angezeigt. Und dann kommt natürlich beim Cell Broadcast auch hinzu, dass es sogenannte Vorranginformationen sind. Wir wissen aus der Krisenforschung, dass in Katastrophenfällen meistens sehr viele Menschen zum Handy greifen, ganz aufgeregt Anrufe durchführen. Dadurch ist das Netz dann überlastet und das macht bei Cell Broadcast nichts. Das heißt, es kommt trotzdem durch. Und der letzte Clou ist dann meistens, dass neuere Handys Ihnen die Nachricht sogar vorlesen können. Das heißt, Sie können beim Autofahren die Hände am Steuerrad lassen.
Vielen Dank, Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor des Krisennavigator-Instituts für Krisenforschung in Kiel. Heute ist bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr wird ein Probealarm ausgelöst. Und das ist dann auch eines der Ereignisse von Bedeutung an diesem heutigen 14. September, weil es wohl jeder mitbekommen wird. Aber es gibt noch mehr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Am Flughafen Stuttgart wird am Mittag der letzte Tunnelmeter zu Stuttgart 21 durchgebrochen. Damit sind insgesamt im Raum Stuttgart 8 Tunnel im Rahmen des Bahnprojektes gegraben worden. Insgesamt 56 Kilometer Länge. Frieda Kümmerer berichtet.
Schwierig seien die Arbeiten gewesen, erklärte die Bahn auf SWR-Anfrage. In manchen Bereichen sei das Erdreich so kompliziert gewesen, dass man nur 30 Zentimeter pro Tag vorangekommen sei. Der letzte Meter soll heute Mittag am Flughafen durchbrochen werden. Gäste vor Ort sind unter anderem Bundesverkehrsminister Wissing und Bahninfrastrukturvorstand Huber. Zwar wird heute am Flughafen der letzte offizielle Tunnel von Stuttgart 21 durchbrochen, doch weitere Tunnel, die man für den neuen Tiefbahnhof noch braucht, müssen in den nächsten Jahren erst noch gebaut werden. Darunter ebenfalls am Flughafen der Bau des sogenannten Pfaffensteigtunnels. Durch den sollen die Nah- und Fernverkehrszüge aus Richtung Zürich und Singen später zum neuen Tiefbahnhof fahren können.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berät heute mit Vertretern von Apotheken, Ärzten und der Pharmabranche über die Lage bei Kinderarzneimitteln. Ziel ist es, die Versorgungslage zu verbessern. Birte Sönnigsen.
Sie wollen weitere Lösungen finden, damit sich die Szenen aus dem letzten Jahr nicht wiederholen, als Eltern verzweifelt nach Medikamenten für Kinder gesucht haben. Jakob Maske vom Verband der Kinder- und Jugendärzte sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, schon jetzt fehlen Medikamente für Kinder, vor allem Antibiotika und Schmerz- und Fiebersäfte. Er wünscht sich von dem Treffen heute neue Lösungen und schlägt vor zu schauen, was andere Länder besser machen, etwa Polen, die Niederlande oder die Türkei, wo es keinen Mangel gäbe.
Von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus betrachtet sind die deutschen Seehäfen weit weg, aber sie sind wichtige Knotenpunkte für den Handel. In Bremen trifft sich deshalb heute die maritime Wirtschaft auf Einladung der Bundesregierung. Es geht um die finanzielle Unterstützung der deutschen Seehäfen und wie die Branche auf den Klimawandel reagieren muss. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute, ob die Millionenhilfe für den Flughafen Frankfurt-Hahn rechtmäßig war. Von 2017 bis 2021 hatte das Land Rheinland-Pfalz den Flughafen in Frankfurt unterstützt mit über 25 Millionen Euro. Das hatte die EU-Kommission damals erlaubt. Die Lufthansa sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung. Von Frankfurt-Hahn starten vor allem Ryanair-Flugzeuge. Wer nächstes Jahr als Tagestourist durch Venedig schlendern will, der muss dafür 5 Euro Eintritt zahlen. Das hat die Stadt diese Woche beschlossen, als Maßnahme gegen den Massentourismus. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas findet, die Idee sollte Schule machen, gerne auch in Berlin-Mitte.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Zugegeben, die trübe Spree hier in der Hauptstadt mit dem Canale Grande in Venedig zu vergleichen, das wäre schon etwas gewagt. Und auch die große Wiese hier vor dem Reichstag ist gewiss nicht der Markusplatz. Denn dazu fehlen mindestens mal ein paar Cafés, wo man für den Latte Macchiato 20 Euro bezahlt. Aber so eine Eintrittsgebühr von 5 Euro für alle Touristen, die Berlin-Mitte immer noch bevölkern, das hätte durchaus Charme. Denn oft ist es hier im Regierungsviertel einfach so voll auf den Straßen, dass man kaum durchkommt. Oder man wird von einem Rudel Touristen auf E-Scootern in die Zange genommen. Ganz zu schweigen von diversen Kleidungsfauxpas wie Dreiachtelhosen und Sandalen, die Tagestouristen sehr gerne mal einschleppen. Auf der anderen Seite braucht die Stadt Berlin bekanntlich Geld. 5 Euro pro Tagesgast wären da schon mal ein guter Anfang. Dafür gibt's dann vielleicht ein Selfie mit Politiker gratis obendrauf. Die freuen sich drauf. Ganz bestimmt.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.